herzlich willkommen im wohl innovativsten Schuppen zu unserem Podcast Embedded Vision aus der Gartenhütte. Ja, heute wollen wir uns mal dem Thema selbst nähern. Ne? Warum finden wir eigentlich Embedded Vision so toll? Warum haben wir uns gedacht, wir machen darüber einen Podcast? Ist ja wohl so, dass es dann ein Themenbereich ist, was uns irgendwo im Herz gewachsen ist quasi, und darüber wollten wir heute einfach mal sprechen, aber zunächst möchte man natürlich meinen Co-Host begrüßen. Hallo Manuel.
Hallo Stefan, schön auch da wieder dabei zu sein.
Ja, schön mal allgemein über das Thema sprechen zu können, genau. Ne? Weil ich ja weiß, dass wir beide eigentlich nicht unbedingt direkt das Bildverarbeitungsthema oder irgendwas mit Bildverarbeitung studiert haben.
Tatsächlich, ja.
Wir haben ja beide an der OHM in Nürnberg studiert, ich glaube sogar beide Nachrichtentechnik mit einem Schwerpunkt Mikroelektronik. Und da, ja, wenn ich mich zumindest zurückerinnere, war mit der Bildverarbeitung da eigentlich im Studium gar nichts. Ich glaube auch, du kamst etwas nach mir, ne?
Genau. Ich war ein paar Jahre nach dir. Und tatsächlich, mein Interesse lag eigentlich an dieser Digitaltechnik, dieses FPGA, dieses logische Boolsche-Algebra. Also das war eigentlich mein Steckenpferd. Und da hatte ich einen Professor, den du auch sehr gut kennst, der das hauptberuflich gemacht hat, der hier quasi auch im, ne, muss man ganz klar sagen, hier im Bereich Nürnberg das FPGA-Thema, VRDL-Thema ganz maßgeblich getrieben hat. Also wenn ich mir überlege, wer alles bei mir im Studium war oder in dieser Vertiefungsrichtung und bei welchen Firmen die da gelandet sind, muss man sagen, ist da Nürnberg schon ein starkes Bein gewesen. Der Professor Basic, schöne Grüße von hier aus, der ist inzwischen in Pension verdienterweise, aber bei dem war ich und er wollte einfach FPGA-Themen weitermachen. Und irgendwann habe ich zu ihm gesagt, Herr Dr. Basic, ich würde gern bei Ihnen Diplomarbeit schreiben. Und dann hat er gesagt, ah ja, da ist eine E-Mail vom Herrn Schütz, schreiben Sie doch mal dahin.
Stimmt.
Und so bin ich dann bei dir gelandet.
So haben wir uns irgendwo kennengelernt, ne, über die, damals noch Diplom, genau. Über die Diplomarbeit, genau. Und ja, meine ersten Schritte waren ja teilweise auch ein bisschen in andere Bereiche rein. Ne? Ich habe meine ersten 3 Jahre eher im Bereich Mobilfunktechnik gemacht. Da war FPGA teilweise die Zieltechnologie, teilweise aber eher ein Vehikel, um Prototypen aufzubauen, weil es dann eigentlich eher Richtung ASIC-Design ging, wo ich dann tätig war. Dann ging ich irgendwo so in den klassischen Embedded-Bereich rein, bevor wir dann quasi gemeinsam die Solectrix gegründet haben, genau ein paar Jahre später bist dann du bei uns aufgeschlagen. Und genau, ich sag mal, gerade die Anfangsjahre der Solectrix waren natürlich eher geprägt von völlig allgemeinen Themen. Ne? Also wir sind gestartet vor allem mit dem Fokus, ja, wie du gesagt hast, Hardware und FPGA-Design, haben uns dann natürlich schnell ganz unterschiedliche Aspekte im Bereich Software-Design noch mit hinzugenommen, ne? Weil gerade wenn wir jetzt Elektroniken, die spezielle Themen, wir hatten da großen Laserkunden am Anfang oder auch ganz unterschiedliche Industriekunden, natürlich die Firma ARIC kam auch relativ schnell dazu. Da hat man nicht nur die klassische Digitaltechnik, ne, sondern auch relativ schnell ganz klassische Themen aus dem Bereich Prozessorsysteme, aber eben gerade am Anfang war dieses Bildverarbeitungsthema gar noch nicht so dominierend. Da waren es Industriesteuerungen, irgendwelche Echtzeitsysteme ganz unterschiedlicher Couleur. Klar, schon auch relativ viel mit FPGAs. Ne? Das war irgendwo ja so eine der USPs, würde ich es mal nennen, die wir so in der Anfangszeit der Solectrix vielleicht hatten. Und irgendwie haben wir uns dann ein bisschen so hinentwickelt, dass ich würde mal sagen, mindestens 50% unserer Themen und mittlerweile wahrscheinlich viel mehr irgendwas mit Bildverarbeitung zu tun haben. Ne?
Also ich weiß nicht, ob du dich noch an meine Diplomarbeit an sich erinnerst. Da ging es damals nicht direkt um Bildverarbeitung, es ging um ein Ather-over-Ethernet-Protokoll, das ich optimieren durfte, war aber als Endabwicklung dann tatsächlich in einem bildverarbeitenden System wurde das eingebaut. Ich habe damals auch schön das EVA-Prinzip, die unter die Nase
legendär
gerieben, genau, um einfach sagen zu können, wo können wir das Ganze denn noch optimieren. Und genau, ne, wie du sagst, es hat sich dann peu à peu dann weiterentwickelt. Das nächste Projekt dann, als ich dann wirklich als Entwickler eingestiegen habe, wobei es stimmt nicht ganz, dann kamen so ein paar kleinere allgemeine Sachen und dann aber das nächste große Projekt war dann unsere SINA-CAM tatsächlich.
Genau, und so haben wir uns quasi immer tiefer irgendwo in diesen Bildverarbeitungsbereich rein entwickelt. Ja, ich würde mal sagen, die Gründe, ich meine, wir von der Solectrix, unsere DNA ist natürlich, was schon immer irgendwo dieses Technologieaffine, ne? Dieses nicht nur irgendwas machen, sondern schon auch vielleicht versuchen, mit einer sehr breit gefächerten Kompetenz zu punkten. Ne? Und irgendwie hat man dann gemerkt, so mit der Zeit, dass gerade alles, was sich rund um Embedded Vision dreht, eigentlich einem alles abverlangt, was man im Studium gelernt hat. Ne? Das war, ja, jetzt sag mal, vielleicht auch gerade für unseren Studiengang, ne? Wenn ich mich dann zurückerinnere, weil als ich studiert habe, gab es dann schon auch immer die Stimmen, ja, nee, das ein oder andere, was ihr dann lernen würdet, ne, von irgendwelchen ehemaligen Kommilitonen, ja, da braucht man vielleicht 10 oder 20% dann im späteren Berufsalltag. Ne? Und wenn ich mich jetzt ja so zurückerinnere oder jetzt einfach daran erinnere, was wir aktuell anwenden und wo man vielleicht aber auch auf Themen zurückgreift, ne, die man im Studium schon gelernt hat, ne, dann muss man schon sagen, dass Bildverarbeitung da eigentlich einem relativ viel abverlangt, ne, weil man hat diese klassischen Themen der Digitaltechnik, also sagen wir das Handwerkszeug, ne, also wie macht man eine vernünftige Softwareentwicklung, Elektronikdesign, muss natürlich auch unterschiedliche Bauelemente kennen und wissen. Rauschen natürlich auch. Klar, im Studium hat man vielleicht Rauschen unter einem anderen Gesichtspunkt kennengelernt. Ne? Warum gibt es überhaupt Rauschen? Wo entsteht es? Bei uns ist es natürlich Bildrauschen. Ja. Aber ich sag mal, warum es entsteht, ist letztendlich der gleiche Grund, ne? Dass es eben ein temperaturabhängiges Rauschen gibt. Dann natürlich auch vielleicht Kameradesigns, wo man genau, weil eben bei zunehmender Temperatur das Rauschen zunimmt, wenn man sich dann im Broadcast-Bereich aufhält, im Kinobereich aufhält, vielleicht dann auch so eine Kamera kühlen muss, auf einer konstanten Temperatur halten muss. Aber ganz viele unterschiedliche Aspekte, ne? Was eine FFT angeht, das waren dann oder sind dann Aspekte, wenn es Richtung Kompression geht, ganze Frequenzanalyse und so weiter, Regeltechnik. Also ich glaube, am Ende vom Tag haben wir uns auch ein bisschen dahin entwickelt, weil es einen manchmal auch am meisten abverlangt. Ne?
Tatsächlich. Und es ist ja auch so, gerade Embedded Vision, also wir sind ja nicht nur Bildverarbeitung, sondern wir machen das Ganze in Embedded Devices und da haben wir natürlich auch gerade diese sehr hardware-nahen Themen, ne? Wie du schon sagst, ein Bauteil, wie schaut es aus und so weiter. Also von daher, ich gebe dir recht, ich meine, wir haben jetzt natürlich vor der Folge kurz geredet, was wir alles ansprechen wollen, da habe ich so kurzen Einwurf gesagt, naja, also so viel aus dem Studium habe ich nicht mehr, aber wo wir jetzt drüber sprechen, tatsächlich gebe ich dir recht, da ist extrem viel, was im Studium quasi die Basis gelegt wurde, worauf ich eben dann jetzt auch aufbauen kann und das Ganze nutze. Und gerade wenn wir jetzt von der Bildverarbeitung sprechen, gerade in dieser sehr präzisen Bildverarbeitung, was vom Sensor kommt, was dann da aus der ISP rauskommt, das sind natürlich auch sehr komplexe mathematische Modelle hinter den einzelnen Schritten. Und das muss man natürlich auch ein Stück weit verstehen. Klar, ne? Ich würde mal sagen, wir haben unsere Algorithmikabteilung hier, die Algorithmiker, ja, die drehen den Komplexitätsschrauber einfach mal geradlinig einfach weiter, auch wenn bei mir am Ende irgendwo Schluss ist. Aber ein Stück weit müssen wir dem Ganzen auch mal folgen können, um dann auch sagen zu können, okay, so und so und so in die Richtung wollen wir uns jetzt im Projekt, im Produkt, was auch immer wir da machen, dann auch weiterentwickeln. Und von daher muss man sagen, hast du absolut recht, das Studium war eine perfekte Grundlage für diese Bildverarbeitung, die wir haben. Und mit der Bildverarbeitung, da sind wir quasi reingewachsen. Und auch seit ich bei der Solectrix bin, wie gesagt, meine Diplomarbeit war in ein bildverarbeitendes System eine Komponente einzubauen. Und dann die Sinacam, die habe ich dann natürlich auch viel getrieben. Da durfte ich viele Algorithmikblöcke auch machen. Und bis heute tatsächlich ein Herzensthema. Und deswegen sitzen wir ja heute auch genau da, wo wir sind.
Genau, und manchmal hat es ja sogar ein paar Vorteile, ne, wenn man vielleicht eher mit einem nachrichtentheoretischen Hintergrund kommt und nicht komplett mit einer Bildverarbeitung, weil man natürlich auch mal ja bei gewissen Aspekten, ich kann mich da zurückerinnern, da warst ja du auch mit beteiligt, ne, Spiegelersatzsystem, wo es um Latenzen geht, wo es um theoretische Betrachtungen geht und da kommen einem natürlich ein paar Aspekte dann zugute, wenn man ein bisschen was über Signaltheorie, über ja, Systemtechnik gelernt hat, quasi so ein System einfach auch mal ja, mit ganz einfachen Blöcken zu modellieren, gerade um theoretisch vielleicht zu bestimmen, was ein Sensor für eine Latenz haben kann. Ne? Klar, nicht vielleicht im praktischen Umfeld oder so, wie man es vielleicht misst, aber ich sag mal im Worst Case, ne, dass man sagt, Mensch, ein Sensor, der hat eine Integratorstufe, da gibt es irgendwo ein Abtasten und dann diese nachgefolgerten Verarbeitungsstufen. Und das hat mir schon auch immer oft geholfen, auch, ich sag mal, diese, ja, Überlegungen, die man natürlich auch gerade im Bereich Nachrichtentechnik hat, ne, was ist eigentlich so der Informationsgehalt von einem Signal, weil man manchmal im Bereich Bildverarbeitung die Daten, ne, wenn man sich jetzt anschaut, was passiert beim Debiring, beim Demosaiking, ja, man verdreifacht die Datenmenge einfach mit einem Algorithmus. Ne? Und man muss sich aber immer bewusst sein, und das ist dann halt der Background, den man so als Nachrichtentechniker hat, es stecken jetzt da nicht mehr Informationen drin. Ne? Man hat einfach nur, weil man in einen anderen Farbraum muss, hier eine Konvertierung gemacht, man hat das Signal aufgebläht, aber man darf sich nicht immer verleiten lassen, dass rein dieser Verarbeitungsschritt jetzt sofort heißt, ja, da hat man ja jetzt hier an der Stelle genau mit der Auflösung ein super RGB-Bild mit der und der Farbtiefe, wo man sagt, nee, also die Information ist nicht dazugekommen. Ne? Das spielt dann eine Rolle, wenn es dann in eine scharfe Betrachtung geht, ne? Wo dann der Kunde sagt, ja, aber in meinem HD-Bild, wenn ich das Bild vor der Linse halte und ich muss die Schärfeinformation dann erreichen können, warum auch immer, dann habe ich es ja. Ne? Und dann muss man sagen, naja, jetzt gehen wir doch mal die Stufe durch. Ne? Wir haben einen Sensor mit einem Bayer-Pattern drauf. Wir haben nicht an jedem Pixel die Information RGB gleichwertig. Ich habe sie entweder im roten, im grünen, im blauen oder wenn ich Clear-Pixel habe oder andere Pixel mit anderen Farbinformationen, aber nur weil ich es dann irgendwo in meiner Verarbeitungskette, ich sag mal, hochrechne, ne, habe ich quasi solche Informationen nicht dazu. Klar, kann ich dann am Schärfefilter, ich kann auch überlegen, ein bisschen was vielleicht mit KI zu verbessern. Aber so als Nachrichtentechniker weiß man einfach, wenn die Information in einem Signal oder einem System nicht drin ist, dann kommt sie auch nicht dazu. Man kann sie vielleicht mit einer hohen Wahrscheinlichkeit rein interpretieren, aber ich sag mal, das hilft uns auch oftmals, ne, manche Sachen mit einem anderen oder aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Und ich glaube, am Ende vom Tag war es dann oder ist dann eben auch so der Punkt, oder warum relativ viele Themen bei uns sich um Embedded Vision drehen und warum wir vielleicht auch ein wenig so Narren dran gefressen haben, ne? Weil im Zweifelsfall wird es dann nie langweilig.
Tatsächlich, und wie du schon sagst, man merkt auch, wie komplex das Thema ist, wenn man wirklich in die Details dann abtaucht. Genau. Und da haben wir ja als Solectrix, also nicht nur du und ich persönlich, sondern auch wir als Solectrix ja unseren USP auf dem Markt für unsere Kunden, können da genau diesen Mehrwert eben bieten. Ja, das war jetzt ein schöner Rundumschlag, warum Embedded Vision so ein bisschen unser Herzensthema ist, aber ich bin der Hüter der Zeit, ich schaue auf die Uhr und stelle fest, wir sind wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Wie immer am Ende der Hinweis an alle Hörerinnen und Hörer, die E-Mail podcast@solectrix.de, da kann man sich sehr gerne hinwenden und schreiben, und wir werden natürlich in einer der nächsten Folgen dann auch sehr gerne auf die Hinweise, Fragen und Anmerkungen eingehen.
Und ansonsten wünschen wir wie immer eine schöne Zeit, eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Tschüss und
ciao.